Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 9. November 2024. Was für zwei ereignisreiche Wochen liegen hinter mir. Wenig Schlaf zugegeben, aber hohe Intensität. Der Gipfel, der Friedensgipfel zwischen Viktor Orban und Gerhard Schröder in Wien vor vollen Rängen mit erstaunlich hohem Medieninteresse und einer sehr intensiven, auch akribischen Berichterstattung. Natürlich mehrheitlich kritisch, aber das spielt ja gar keine Rolle. Hauptsache, man diskutiert darüber und es lässt sich daran eben ablesen, dass ein Bedürfnis besteht nach anderen Sichtweisen auf diese zusehends von immer mehr Leuten als Verfahren, ja als brandgefährlich eingeschätzte Lage, in die sich Europa manövriert hat. Auch wirtschaftlich sind ja die Perspektiven sehr düster und darüber werde ich auch noch ein paar Worte verlieren im Folgenden. Also zuerst Wien, dann ging es fugenlos weiter nach Russland. Ich war eingeladen zum ersten Mal an der Waldeikonferenz. Das ist das wichtigste intellektuellen Treffen Russlands mit internationaler Beteiligung, allerdings der Westen untervertreten, krass untervertreten. Und das ist ein Jammer, aber das ist gleichzeitig natürlich auch bezeichnend für die Stimmung, in der wir uns heute befinden, für diese Gesprächsverweigerung, für diese Denkblockaden, für diese dann sich auch eben auch in überheblicher, in arroganter Art und Weise austobender Feindseligkeit, die wir da im Westen beobachten. Man glaubt sich gar nicht mehr auseinandersetzen zu müssen mit der anderen Seite, und das ist ein großer Fehler und führt natürlich zu einer sehr einseitigen Betrachtungsweise, aber eben diese Betrachtungsweise, die können sehr viele, immer mehr Leute nicht mehr nachvollziehen, sie finden sie falsch und deshalb ist es umso erfreulicher, dass eben das Interesse an solchen anderen Sichtweisen immer größer wird. Und für mich ist klar als Journalist aus der neutralen Schweiz, dass ich da mich weltweit orientiere. Wir haben Korrespondenten gehabt in Mar-a-Lago, mittendrin Urs Gehriger bei den US-Wahlen. Ich habe gewissermaßen von der anderen Seite des Spektrums Eindrücke gesammelt, damit sie eben nicht immer nur in der gleichen Echokammer drin sitzen. Das ist ja die Gefahr. Es gibt viele Großartigkeiten und Segnungen der sozialen Medien und dieser Algorithmen auf dem Internet, aber eine Gefahr besteht eben darin, dass man nur noch das vorgesetzt bekommt, was man sowieso immer hören wollte. Und dagegen wendet sich natürlich die Weltwoche. Die Weltwoche ist immer auch eine Art Störfrequenz gegen Glaubensgemeinschaften. Wir versuchen nicht, die Leute in dem zu bestätigen, was sie immer schon gedacht haben, sondern sind, hoffen es zu sein, bemühen es uns zu sein, immer auf der Suche nach neuen interessanten Sichtweisen. Diese Woche in Sochi war für mich ein großer Augenöffner. Zum einen konnte ich hochrangige, tolle, ganz unterschiedliche Intellektuelle kennenlernen aus Ländern, mit denen ich sonst nicht sehr viel zu tun habe. Natürlich Russland, sehr viele Professoren, Berater, Diplomaten, ehemalige Diplomaten, auch Spitzenpolitiker waren dort. Wir haben von Außenminister Lavrov gesprochen, natürlich von Präsident Putin. Ich komme dann auf seinen Auftritt noch etwas ausführlicher zu sprechen. Muss das ja alles auch zuerst ein bisschen verdauen da, absacken lassen gewissermaßen durch den Wahrnehmungs- und Einschätzungsfilter. Also eben Chinesen, Südamerikaner, Brasilianer, aber mit Iranern mich lange unterhalten, mit Algerien, Pakistani, also wirklich sehr interessant hier. Auch es gab vereinzelte, ganz wenige, zwei Deutsche waren dort, ein Engländer, der war noch zu erkennen, die ideologischen Ausrichtungen, es gab sehr linke Teilnehmer, dezidiert Linke, zum Beispiel ein griechischer Teilnehmer plädierte am Schluss für die Einführung der Staatswirtschaft, der Planwirtschaft nach dem Modell von Lenins neuer ökonomischer Politik, NEP, die er ja unter dem Eindruck der großen Probleme nach der russischen Revolution in den 20er Jahren eingeführt hat, hat darauf auch den russischen Präsidenten Putin angesprochen. Also sehr interessant. Und wissen Sie, wenn man sich dem auch ohne diese typische moralisierende Nasenrümpfe schimpfende Hochnäsigkeit stellt, dann ist das eben interessant, auch solche Dinge noch einmal zu erwägen, darüber zu diskutieren, nicht immer diese Sprechdenk- und Artikulationsverbote zu verhängen. Also die Atmosphäre war von einer großen Offenheit geprägt. Und ich habe natürlich auch mit vielen russischen Kollegen gesprochen. Und da ist natürlich nicht irgendeine Kasernenmentalität zu spüren oder dass man ihnen dadurch die Blume zu verstehen geben würde, dass man sozusagen ja in einer absoluten Meinungsunfreiheit leben würde. Nein, es wird offen gesprochen, und man müsse schon aufpassen, es sei jetzt Krieg und es sei nicht alles erlaubt. Und es gäbe natürlich auch empörende Dinge, die im Staat passieren, zum Beispiel der Tod von Nawalny, die Ermordung, da haben mir viele Russen gesagt, und klar, da müsse die Regierung dahinter stehen, das sei anders nicht zu erklären. Und das wird dann nicht gerechtfertigt, sondern man interpretiert das vielleicht nicht so drastisch. Man sagt, ja, das sind halt noch sozusagen Eigenheiten unserer Staatsform. Ich weiß, das klingt jetzt für unsere Ohren vielleicht empörend und gewisse werden jetzt schon wieder wutentbrannt da auf den Abstellknopf drücken. Aber ich glaube, es gilt zunächst einmal einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass es halt unterschiedliche Perzeptionen gibt. Und bevor man sich da wieder aufblustert und sagt, ja, die Russen, die sind ja so primitiv, das sind ja Mörder, das sind ja Killer. Ja, da muss ich einfach dagegenhalten. Es gibt viele, viele Killer da draußen. Auch auf der westlichen Seite gibt es Killer. Und bilden wir uns ja nicht ein, dass die Europäer da so unschuldig gewesen wären im Verlauf ihrer Weltgeschichte. Vielleicht waren wir früher noch die viel größeren Killer als die Russen und haben uns zum Glück ein bisschen von dem entfernt. Aber wir sind doch überhaupt nicht in der Lage, uns da sozusagen jetzt moralisch über andere hinwegheben zu können. Und die Gefahr besteht eben darin, dass man mit diesem Moralismus sozusagen eine Sperre, eine Panzersperre zwischen sich und die Wirklichkeit legt. Man lässt sich dann gar nicht mehr darauf an. Also das war zunächst einmal das Fantastische, hier mit den Leuten zu sprechen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, die schweizerische Neutralität ist ein grosses Thema. Ein Russe hat zusammengefasst am letzten Tag, er habe gestern mit seiner Frau gesprochen, sie habe ihn gefragt, was ist eigentlich das grosse Thema Waldei? Und er hat dann unter allgemeinem Gelächter gesagt, ja, die schweizerische Neutralität. Ich habe das natürlich etwas nach vorne gespielt, nicht von mir aus, weil ich kritisiert wurde von Frau Sacharowa, muss ich so richtig aussprechen, der Sprecherin von Außenminister Lavrov. Sie hat da die Schweiz ziemlich hart angerempelt mit Argumenten, die ich nachvollziehen kann, aber selbstverständlich kritisiere ich nicht die Schweiz und unsere Regierung, wenn ich auf ausländischen Podien teilnehme. Auch stimmt das nicht in dieser Drastik. Natürlich ist die Neutralität beschädigt worden. Natürlich hat die Schweiz riesige außenpolitische Fehler gemacht. Aber es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen auf der Welt wären, die jetzt außenpolitische Fehler machen. Und auch die Russen haben außenpolitische Fehler gemacht. Entschuldigung. Und jetzt, anstatt uns das gegenseitig um die Ohren zu schlagen, sollten wir doch versuchen, gemeinsam diese Fehler zu korrigieren. Also da musste ich schon etwas schauen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Aber das Thema beschäftigt die Russen. Und ich kann Ihnen sagen, warum es die Russen beschäftigt. Weil sie eben extrem enttäuscht sind über die Schweiz. Und nicht nur die Russen. Auch die Chinesen, die Pakistani, sie haben mir gesagt, die Inder, ja, was macht ihr in der Schweiz? Ein ehemaliger Botschafter, ja, was macht ihr mit der Neutralität? Das ist doch eine unglaubliche Qualität, ihr werdet optimal positioniert. Ich habe gestern in Moskau noch gesprochen mit zwei Industriellen und auch die haben mir gesagt, sie kennen die Schweiz sehr gut, dass ist eine ganz gravierende falsche Weichenstellung. Passt auf, da verabschiedet ihr euch, da zerstört ihr euer Kapital, das, was die Schweiz ausmacht. Und viele, auch der indische Diplomat bereits angesprochen, hat mir gesagt, die Schweiz würde eine unglaubliche Rolle spielen, neutral. Und ich habe ihm dann erwidert, ja, um das geht's ja gar nicht, wir wollen ja gar nicht die große Rolle spielen. Es geht natürlich auch um elementare Sicherheitsthemen. Wenn die Schweiz nicht neutral ist, dann schlägt sie sich eben auf eine Kriegsparteienseite. Und damit macht sie sich angreifbar, macht sie sich natürlich zum Feind eines anderen. Und momentan sind wir auf der Feindesliste der Russen, das ist so. Und darum müssen Schweizer, auch wenn sie nach Russland gehen, zum Teil damit rechnen, dass man sie an der Grenze aufhält, dass man sie ausfragt. Genauso wie wir das mit den Russen machen, auf empörende Art und Weise, wenn ich nur mit dem Fall Andrei Melnitschenko vor Augen führe, diesen russischen Großindustriellen, der in der Schweiz gelebt hat, seit vielen Jahren, Niederlassung C, die Kinder in der Schule, St. Moritz, den hat man wie einen Schwerverbrecher behandelt, einfach weil die Schweiz, ohne ihre eigene Souveränität zu beachten, die Sanktionen EU 1:1 übernommen hat. Und das ist vielleicht noch tiefer gehend als das reine Neutralitätsproblem, das Souveränitätsproblem. Sind wir eigentlich noch souverän? Sind wir uns überhaupt bewusst? Und das können Sie auch auf Deutschland umlegen, auf Österreich, auf Europa. Sind wir uns eigentlich noch bewusst, ob das, was wir tun, im Einklang ist mit unseren nationalen Interessen? Handeln wir im Interesse der Schweiz? Switzerland first, Germany first, Austria first, France first oder Europe first? Oder machen wir America first? Haben wir uns den amerikanischen Interessen unterworfen und die Schweiz hat sich den europäischen Interessen unterworfen, die gar nicht im europäischen Interesse sind? Also sozusagen ein kollektiver Verlust an Bewusstsein für die eigenen nationalen Interessen und für das, was wir machen müssen, um in einer anspruchsvollen Welt auch in Zukunft zu überleben. Um das geht's nämlich, ums Überleben und die Neutralität, die Souveränität, die Selbstbestimmung, und zwar nicht die Selbstbestimmung von irgendwelchen Autokraten und Bürokraten in Brüssel, die über die Schweiz bestimmen, sondern wir selber mit den Institutionen der direkten Demokratie oder in Deutschland die Institutionen der repräsentativen Demokratie. Haben wir noch eine Selbstbestimmung oder sind wir fremdbestimmt gegen unsere Interessen? Das ist die strategische Diskussion, die wir führen müssen, die aber nicht geführt wird. Und wenn ich sehe, auf was für einem Niveau man sich mit Russland bei uns auseinandersetzt, in den Medien, was unsere Korrespondenten schreiben, die ja in Moskau leben, ich muss Ihnen sagen, nach dem, was ich sehe, jetzt auch aus dieser Nahbetrachtung mit Putin, 4,5 Stunden, das entspricht einfach nicht dem, was ich da selber wahrzunehmen glaube. Und obwohl ich mir nicht einbilde, jetzt die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben und den absoluten Durchbruch zu besitzen, gänzlich unerfahren bin ich nicht und ich habe viele Begegnungen gehabt mit Politikern. Das, was ich da erlebt habe, einerseits mit Lavrov, dem Außenminister, aber auch mit Putin, das hatte Substanz. Das war sogar beeindruckend. Ich habe von Champions League gesprochen. Und bevor ich da zum Beispiel sage, ja, ich kann ja den Roger Federer im Tennis vom Platz wischen, ja, da muss ich zuerst einmal auf diesem Niveau Tennis spielen können. Und mein Eindruck ist, dass die, die jetzt sich da die Schuhe abputzen an Lavrov, an Putin, irgendwelche Dinge schreiben, auch dieses also fürchterlich unflätige Zeug, das da bei uns in diesen Internet-Megafonen Echokammern herumgeplärrt und umgetrompetet wird. Ich meine, das ist ja auf einem erbärmlichen Niveau, auch zum Teil in den Zeitungen, was da über Russland geschrieben wird. Das ist doch nicht das Niveau, das ist doch nicht die Tiefe der Auseinandersetzung, die jetzt solche Politiker und solche Länder verdienen. Das heißt ja nicht, dass man das alles gut finden muss, was sie machen. Aber das heißt, dass man auf einem ganz anderen Level hier einsteigen muss. Also das ist ein bisschen Big Man-Debatte, die wir da haben. Das ist sozusagen die Bonsai-Form, die zusammengeschrumpfte, intellektuell verkümmerte Form einer nicht existierenden intellektuellen Auseinandersetzung, die ich hier zu diagnostizieren glaube. Also meine Damen und Herren, da so macht man sich's einfach zu leicht. Und wenn man sich's zu leicht macht, dann musst du dich nicht wundern, wenn du mit Volker Racho an eine Wand zudonnerst. Und das ist das Thema, das wir in Europa heute haben. Das ist das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Jetzt noch zu ein paar ganz wichtigen Dingen. Ich zeige Ihnen dann schon noch die neue Weltwoche. Hier habe ich das Cover unserer E-Paper-Ausgabe. Comeback des Jahrhunderts auf die Vereinigten Staaten kommen wir ja noch. Abgang des Jahrhunderts kann man nicht sagen bei der Ampelregierung. Aber das ist auch noch eine Facette sozusagen aus letzter Zeit. Veranschaulicht ja auch diese Führungskrise, die wir im Westen haben, dieses gewissermaßen fragile Regierungs-Establishment in vielen Ländern in den Seilen hängen. Also ich habe davon gesprochen, ich muss das noch ein bisschen hier in Erinnerung rufen, dieser Auftritt von Wladimir Putin, 4,5 Stunden. Beeindruckend aus meiner Sicht, das habe ich Ihnen schon erzählt, habe ich noch selten erlebt, mit dieser Tiefe, dieser Differenziertheit, aber auch Leichtigkeit. Putin wirkte sehr selbstbewusst, aber nicht arrogant. Er wirkte offen, gesprächsbereit. Ich habe ihm eine kritische Frage gestellt am Schluss. überhaupt kein Problem. Er hat ja noch gesagt, Schweizerdeutsch, das habe ich zuerst gar nicht gehört, weil ich dann noch etwas an meinem Gerät rumfummelte. Aber jetzt in der Aufzeichnung, Sie können es ja sehen, diesen Austausch, sagt er tatsächlich Schweizerdeutsch und ich antworte dann Grüezi miteinander. Also das zeigt ja auch eine gewisse, wenn ich mal so will, augenzwinkernde Versöhnlichkeit, die zumindest in solchen Momenten zum Ausdruck kommt. Er ist noch nicht in der vollen hermetisch abgeschlossenen Ritterrüstung da mit Panzerplatten unterwegs. Das ist also noch ein offenes System der Wladimir Putin. Also rein mal äußerlich selbstbewusst, souverän wirkend, humorvoll, auch leichtfüßig, mit sich im Reinen, die Sprache nicht extrem differenziert, argumentierend. Also insgesamt, das habe ich schon herausgestrichen, ein beeindruckender Auftritt. Auch die Ausdauer, er ist ein ein 72-jähriger Mann. Ich habe mich dann gefragt, ja, oder 71. Ich habe mich dann gefragt, also jetzt etwas frivol gewissermaßen, nimmt er irgendwelche Aufputschmittel oder muss man da medikamentös? Ich habe auch Leute gefragt, nimmt er irgendetwas oder dass er da so beieinander ist? Aber sie sagen, nein, er macht einfach sehr viel Sport. Das heißt wirklich ein Sportler, sehr viel Eishockey, wobei er erst mit 50, glaube ich, angefangen hat, Eishockey zu spielen. Was sind noch einmal inhaltlich die wichtigsten Punkte, auf die man ja nicht eingeht in unseren Medien? Ist ja unglaublich. Also wir werden dieses Gespräch bzw. diese Bullet Points, diese Statements von Putin, die werden wir natürlich noch aufbereiten bei Weltwoche Online. Ich habe mit Roman Zeller und seinen Kollegen bereits gesprochen. Also, was ist bemerkenswert? Gratulationen an Trump. Also er hat ihm da offiziell gratuliert. Er hat auch gesagt, er sei beeindruckt von Donald Trump, wie er umgegangen sei mit diesem Attentatsversuch. Das zeige Mut unter Beschuss. Da habe er seinen Charakter offenbart. Solche Situationen würden zeigen, aus was für einem Stoff ein Mann, ein Mensch gemacht ist. Und er sei eben als Mann, als Politiker, sei er da beeindruckend in Erscheinung getreten. Ihn habe das beeindruckt, hat der Wladimir Putin gesagt. Und eben auch, dass er offen sei für Gespräche, würde sich freuen, wenn ihn Trump anrufe wegen der Ukraine. Er könne ihn auch selber anrufen. Das sei aber vielleicht im Moment nicht gerade das Wichtige, weil er Putin das angesprochen, das angesprochen habe. Das zweite Thema, die Ukraine und Neutralität. Er hat mehrfach bekräftigt, er wolle die Ukraine nicht erobern. Das sei immer gegen ihre Absichten gewesen. Keine NATO, die Ukraine nicht als Werkzeug, als Waffe, als Luftlande- oder Militär- und Nuklearstützpunkt gegen Russland. Das müsse sichergestellt werden. Deshalb komme für ihn kein Waffenstillstand jetzt in Frage, weil aufgrund der früheren Erfahrung Minsker Abkommen werde das einfach benutzt vom Westen. Man habe ja zugegeben, dass man die Russen betrogen habe. Er hat das offen dargelegt, auch mit einer gewissen Verbitterung, hat damit seinen Emotionen nicht Versteckspielen praktiziert. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht mehr, zweimal den gleichen Fehler. Wir suchen gerade eine Lösung und eine Lösung muss sein, dass wir unter Berücksichtigung der jetzigen militärischen Realitäten einen Friedensschluss machen, auf der Grundlage der Verhandlungen von Istanbul. Damals war es natürlich noch eine andere militärische Lage und das heißt neutrale Ukraine, so wie es die Ukraine auch versprochen habe, damals bei ihrer Unabhängigkeit, die Russland unterstützt habe. Das stimmt natürlich, Russland hat unterstützt die Unabhängigkeit der Ukraine zu Beginn der 90er Jahre, aber eben unter der Voraussetzung, dass die Ukraine neutral bleibe und nicht eingespannt werden könne in ein Militärbündnis, das der Russischen Föderation potenziell oder tatsächlich feindselig gegenübersteht. Und alle die, die jetzt da Putin immer anprangern, müssen eben auch in Betracht ziehen, dass so gesehen die Ukraine das Völkerrecht auch gebrochen hat. Und zwar durch dieses berühmte Istanbuler Abkommen, beziehungsweise das Istanbuler Abkommen vom Jahr 2000 nicht berücksichtigt hat, wo drin steht, dass kein Land, also ein OECD-Abkommen, OSZE-Abkommen, dass kein Land hier berechtigt sei, also jedes Land dürfe frei seine militärischen Bündnisse wählen, so ist es richtig, aber eben nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Länder. Und wenn natürlich eine Ukraine der NATO beitritt, dann ist das für Russland eine Gefahr und das muss man entsprechend auch zur Kenntnis nehmen. Also hier wird das viel zu einseitig, eben auch auf einem falschen Anspruchsniveau diskutiert. Dann ist mir aufgefallen, die Nostalgie des Wladimir Putin für frühere westliche Führer. Er hat fast schwärmerisch erzählt von Helmut Kohl, wie er ihn getroffen habe in St. Petersburg damals, Putin noch ein kleiner Übersetzer zwischen Kohl und dem Bürgermeister, und die Diskussion sei dann weitergegangen, und da habe ihm Kohl gesagt, für das Überleben Deutschlands, für das Überleben Europas sei die strategische Partnerschaft Deutschland-Russland essentiell. Das müsse man vorantreiben. Und Putin hat dann gesagt, das war für ihn, das sei für ihn nach wie vor ein verpflichtender politischer Imperativ. Deutschland, Europa und Russland zusammenarbeiten, das ist die auch ja wirtschaftliche Zukunftsperspektive. Nicht gegen Amerika, nicht gegen China, nicht irgendwie als Blockbildung, sondern zur Mehrung des eigenen Glücks und Wohlstands im Einklang mit den eigenen Interessen. Und das sind wichtige Aussagen, meine Damen und Herren. Und bevor wir uns da verrennen, und ich meine suizidal, selbstmörderisch verrennen, in einem neuen Kalten Krieg, ausgerechnet gegen Russland, da müssen wir uns schon vor Augen halten, entspricht das, können wir uns das überhaupt leisten? Ist das, was für ein Europa überlassen wir denn da unseren Kindern? Auch was für wirtschaftliche Perspektiven? Und ich komme dann gleich darauf zu sprechen. Schauen Sie sich mal die dramatischen Zahlen in der deutschen Automobilindustrie an. Das sind existenzielle Dimensionen. Da geht es ans Eingemachte, meine Damen und Herren. Und da muss man vielleicht mal aufhören, da in dieser moralisierenden Komfortzone herumzuquaken, wie das sehr viele Politiker machen. Und auch Politiker des bürgerlichen Mainstreams, auch und gerade in Deutschland, wenn ich an eine CDU denke. Die ist dann noch nicht auf der Höhe der Zeit angekommen. Auch der Vorsitzende Friedrich Merz nicht. Und bevor ich den in ein Kanzleramt heben würde, möchte ich dann schon wissen, ob er erkannt hat, wo die Zeichen der Zeit stehen. Oder ob er sich da einbetonieren lassen will in eine transatlantische Verbindlichkeit, die ja in der Regel, wie die Erfahrung zeigt, gar nicht verbindlich ist. Die Amerikaner, denen geht's gut, die lassen doch die Europäer von heute auf morgen fallen. Wir dürfen unsere Interessen doch einfach nicht delegieren nach Washington. Sind wir verrückt geworden? Und diese Gefahr besteht natürlich bei Friedrich Merz, dass er eben ein reiner Statthalter gewissermaßen amerikanischer Interessen ist. Ich will ihm da nichts unterstellen. Aber so zumindest tritt er auf. Er hat für mich es noch nicht erkennen lassen, dass es bei ihm in eine andere Richtung gehen könnte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Christian Lindner. Also Nostalgie, da waren wir bei Wladimir Putin für westliche ehemalige Leader. Kohl eben mit seiner Perspektive, Russland, Deutschland müssen zusammenarbeiten. Das sei für Putin verpflichtend. Zweitens Gerhard Schröder, den er gelobt hat. Ich habe ja ihn auch darauf angesprochen mit unserem Gipfel. Daraufhin hat er eine riesen Eloge gehalten auf die Integrität, Standfestigkeit, den Mut von Schröder, den er für einen großen Staatsmann hält. Dann Chirac, der wurde ganz positiv herausgestrichen, und die beiden Bush, also den Vater Bush und den Sohn Bush, George W., da hat Putin gesagt, das sei unglaublich. Den habe man vor 20 Jahren als eine Art Halbtrottel dargestellt, als intellektuell nicht zurechnungsfähig. Und das entspricht in keiner Art und Weise dem, was er da kennengelernt habe. Und man hat gemerkt, dass er sich da eigentlich in der Umgebung dieser Leute wohlgefühlt hat. Und da ist auch zu erklären, dass er sagt, heute sei davon halt nicht mehr viel zu spüren. Es gäbe nicht viele von diesem Kaliber. Die könne man an den Fingern einer Hand abzählen heute in Europa. Und es gäbe in Europa, und er hat sich fast entschuldigt für diese Aussage, ein Defizit an Hirn. Also auch da, im Unterschied zu unseren Exponenten, wenn Sie mal an die deutschen Politiker denken, wie die über Putin reden, mit was für einem unflätigen, beleidigenden, im Grunde fast schon etwas gossenhaft anmutenden Vokabular, dann erstaunt und hebt sich wohltuend ab, das Sachliche, natürlich auch von einer Verbitterung und einer Enttäuschung geprägte und natürlich auch von der ganzen kriegerischen Situation mitgeprägten Vokabular. Aber es ist eine ganz andere Tonlage, die eben nicht so apodiktisch, so zurückweisend und so arrogant klingt, wie das bei uns leider der Fall ist. Also eben diese nostalgischen Aspekte sind sehr, sehr wichtig. Und was auch noch ein entscheidender Punkt ist, wiederholt hat Putin gesagt, Russland ist nicht geschlossen für Europa. Wir haben das Kapitel da nicht ad acta gelegt. Wir sind nach wie vor offen. Ich bin jederzeit bereit, wieder in Gespräche einzusteigen. Nimmt man das bei uns zur Kenntnis? Und jetzt muss ich Ihnen etwas Deutliches sagen, meine Damen und Herren, vor allem in Deutschland. Ich meine, Sie müssen doch von Ihren Politikern verlangen, dass man solche Aussagen ernst nimmt. Das kann man doch denen einfach nicht durchgehen lassen, dass sie angesichts der dramatischen Zahlen, jetzt auch der deutschen Wirtschaft, dramatisch, dass man sich da auf diesem Hochsitz da des eigenen moralischen Überlegenheitsempfindens sich da gemütlich einrichtet. Also quasi um mich herum brennt die Welt. Oder wie auf dieser Supertramp-Platte, Krise, welche Krise? Crisis, what crisis? Vielleicht erinnern Sie sich noch. Da mit dem Männchen auf dem Liegestuhl, während draußen herum die Welt im Elend versinkt. Ich meine, das ist hier etwas die Mentalität. Und man scheint da nicht bereit zu sein, weder in Deutschland noch in der EU überhaupt einzusteigen auf diese Gesprächsangebote. Und das könnte sich dann einmal noch sehr, sehr bitter rächen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das mich eigentlich im Moment am meisten beschäftigt nach dieser Reise. Wie überlebt eigentlich Europa in der Zukunft? Schauen Sie sich jetzt mal die Zahlen der Automobilindustrie an. 84% Gewinnzusammenbruch bei BMW. Dann Mercedes, riesige Probleme. VW muss Werke schließen. Ich meine, das geht ans Eingemachte, das geht ans Lebendige. Viele Konzerne, viele Industrien sagen, wir verlagern unsere Produktionsstätten in andere Weltgegenden, die sich das leisten können. Das hat einen Rattenschwanz an Konsequenzen. Das bedeutet ein Elend, das bedeutet erhebliche Schwierigkeiten für den ganzen Zuliefererdienst dieser Behemoths, dieser riesigen wirtschaftlichen Erfolgsorganismen aus der Vergangenheit, die jetzt natürlich mehr oder weniger unter Wasser stehen. Warum stehen sie unter Wasser? Weil die Energiekosten massiv sich verteuert haben. Nicht, weil die Geschäfte falsch oder die Geschäftsführungen falsch sind, sondern weil die Politik gewaltige Fehler gemacht hat. Und da müssen wir noch einmal diese grünen Irrtümer in den Blick nehmen. Und das wird mir immer deutlicher, dass natürlich auch diese falsche Ukraine-Politik, diese absolute Konfrontationspolitik, die man gegen Russland macht, die kommt letztlich aus einem grünen ideologischen Missverständnis, aus einem Denkfehler heraus. Denn man hat zuerst einmal den Atomausstieg bewerkstelligt, damals bei Fukushima. Und dann kamen ja die Grünen immer stärker auf im Zuge dieser Klimareligion. Und die haben dann gesagt, jetzt müssen wir raus aus den Fossilen. Ja, und wer war der große Lieferant der fossilen Brennstoffe? Das war Russland. Und dann hat man natürlich in diesem ganzen Überschwang, in diesem Glauben, man könne sich das leisten, hat man sich scheinbar emanzipiert von den Fossilen, was man gar nicht geschafft hat, weil die sogenannten Erneuerbaren ja niemals genügend Bandenergie, also verlässliche, zuverlässige Energie liefern. Und dann sozusagen aus diesem Übermut heraus fühlte man sich vielleicht auch ermächtigt, dann sozusagen alle Brücken abzubrennen gegenüber Russland, zu sagen, wir können da in die volle Konfrontation, wir brauchen das sowieso nicht mehr. Habeck hat doch das mehrfach gesagt, der Wirtschaftsminister, ist ja gut, dass endlich Nord Stream in die Luft gesprengt wurde, im übertragenen Sinn. Da müssen wir nicht mehr dieses fürchterliche Gas da verbrennen und das Öl. Ja, was machen Sie stattdessen? Sie verbrennen Kohle. Ich meine, das ist ja eine Politik, die dermaßen ja ein Hirndefizit hat, die dermaßen intellektuelle Defizite aufweist, dass man sich fragen muss, ist das Fahrlässigkeit? Ist das wirklich ein Mangel an Intelligenz? Was ist das? Ideologische Verblendung? Aber am Schluss ist es ja auch egal. Es ist zerstörerisch. Man kann es sich nicht leisten. Aber es ist interessant, dass diese ganze Verrücktheit im Wortsinn, diese Verblendung, diese wohlstandsverwahrloste und wohlstandsgeborene Verblendung, die zu diesen grünen Experimenten geführt hat, die steht eben irgendwo auch am Ursprung dieser falschen Außenpolitik. Aber das kann man alles korrigieren, meine Damen und Herren. Es gilt nicht zu verzweifeln. Wenn wir eine neue Führungscrew haben, wenn neue Leute kommen, eine neue Mitte, wie sich das vorstellt und auch ausgedrückt hat der Viktor Orban in Wien, dann verändert sich das. Das hat übrigens auch Wladimir Putin gesagt. Er hat gesagt, das ist eine Art ein politisches Naturgesetz, dass sich solche Prozesse dann entsprechend vollziehen. Aber Europa, und das ist meine zentrale, vielleicht ja auch aufwühlende, mich selber aufwühlende Erkenntnis, wie überlebt Europa dieser Kontinent mit einer großartigen, auch abgründigen Geschichte. Wie überlebt dieses Europa und damit natürlich auch die Schweiz, die hier mittendrin ist, wie überleben wir die Zukunft? Wie verhindern wir, dass wir zerrieben werden zwischen den Amerikanern, denen es gut geht, die natürlich sich jetzt sozusagen Europa unterjocht haben bis zu einem gewissen Grad, ihre eigenen Interessen mehrend, aber von den Amerikanern wissen wir, die lassen einen sehr schnell fallen, wenn du dann nicht mehr interessant bist für die, dann ist dann sozusagen die einst umworbene Braut ist dann gar nichts mehr wert. Und auf der anderen Seite haben wir Russland, das sich immer mehr nach Osten orientiert. Und hier ist für mich auch der Lichtblick, meine Damen und Herren. Unsere Außenminister müssen jetzt daran arbeiten, wie man Europa wieder positioniert als Brücke, als Bindeglied einerseits China, Russland und Amerika. Und die Amerikaner, denen muss man sagen, und da bin ich eigentlich hoffnungsfroh, das müsste gelingen, den Amerikanern muss man sagen, das ist nicht in eurem Interesse, dass Europa kaputt geht. Ihr habt Interesse an einem prosperierenden Europa, an einem wirtschaftlich erfolgreichen Europa, da habt ihr auch etwas davon, das ist gemeinsames Wachstum. Wir können verstehen, ihr wollt nicht, dass Europa zusammen mit Russland einen Machtblock bildet gegen Amerika, das wollen wir nicht. Aber wir möchten auch nicht, dass ihr uns zwingt, dann gegen China in eine Konfrontation zu kommen. Also ich glaube, wenn man die Interessen nüchtern analysiert, meine Damen und Herren, dann müssen die Chinesen, die ja sowieso immer nur Harmonie betonen, ihnen gehe es nicht um Welteroberung und Dominanz, sondern einfach um die Sicherstellung einer wirtschaftlichen Prosperität für ein gebeuteltes Volk seit über 100 Jahren, dass eben man aus dieser Lage heraus zu einer friedlichen Verständigung und zu einer friedlichen Koexistenz kommt, dass man eben sagt, nein, wir müssen alle zusammenarbeiten, ohne dass die einen gegen die anderen gehen. Es wird vielleicht Interessenkonflikte geben und das Modell, das sich hier anbietet, das ist schon das, was im Moment die Russen, die Chinesen und die Inder diskutieren, das BRICS-Modell, Eurasien, das klingt vielleicht ein bisschen machohaft, große Begriffe, auch etwas bedrohlich, aber das hat Potenzial. Und die Amerikaner, die müssen einfach nur davon überzeugt werden, dass ihre Konfrontationssicht oder ihre weltbeglückerische Sicht, dass man quasi nur entweder bist du für sie oder gegen sie, dass man ihnen das etwas nehmen kann. Aber was klar ist, die Amerikaner haben kein Interesse, dass Europa zu Schanden geht. Das nützt ihnen gar nichts, wenn hier ein Trümmerhaufen übrig bleibt. Das ist nicht im Interesse. Das heißt also, es gibt hier eine Perspektive, aber man muss dann auch die Politiker haben, die das können. Und jetzt die Frage natürlich nach Deutschland. Ist das ein Friedrich Merz? Ja, bis jetzt noch nicht, meine Damen und Herren. Gewogen und für zu leicht befunden. Und das ist die entscheidende Frage. Wenn Sie Migrationsprobleme, das ist gravierend natürlich, das muss man auch lösen, selbstverständlich. Aber Sie müssen ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo ist eigentlich das Geschäftsmodell von Europa? Europa, keine Rohstoffe. Europa ist punkto Innovationen, punkto Mikrochips, Technologien, sind wir nicht mehr vorne. Das ist in anderen Ländern. Die Automobilindustrie, die eine der innovativsten Industrien Europas war, vor allem Deutschland, die ist im Moment am Zusammenbrechen. Also wir haben punkto Innovationen, können wir nicht mehr trumpfen. Rohstoffe haben wir sowieso nicht. Ja, wo soll dann der Wohlstand herkommen? Es ist dramatisch. Und das muss man mit aller Deutlichkeit hier auf die Spitze der Agenda heben. Die Medien schlafen, auch sie machen mit bei diesem Moralismus der Selbstverblendung. Ich habe hier noch ein paar Zahlen. 2008, das gesamte Bruttosozialprodukt, also erwirtschaftet in Gesamteuropa 16,3 Trillionen US-Dollar. Das sind, also ich habe das in Englisch, 16,3 Trillion US-Dollars. Und USA 14,7, also Europa ganz klar vorne. 2023 sieht es dann so aus, 18,3 in Europa und 27 Trillionen in den USA. Das sind Veränderungen, das heißt, Europa ist plötzlich zurückgefallen. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Das ist die Dimension, mit der muss man diskutieren und wegkommen mit diesen moralisierenden Pseudodebatten da irgendwo in den abgehobenen, luftigen Höhen. Es geht um das, was Viktor Orban mit eindringlichsten Worten, im Grunde gar nicht zitierfähigen Worten, in Wien gesagt hat. Er mache sich Sorgen, beziehungsweise wir müssen dafür sorgen, dass Europa wirtschaftlich nicht, und jetzt zitiere ich Viktor Orban, er hat das bewusst so krass ausgedrückt, dass Europa nicht verreckt. Dass Europa nicht verreckt. Und das ist die Dimension der Debatte. Das nehme ich auch etwas mit, abgesehen von vielen bereichernden Eindrücken und diesem sehr, sehr auch beeindruckenden Schlussauftritt da des russischen Präsidenten. Und wir haben ja mittlerweile auch da die Frage dokumentiert, die ich ihm gestellt habe. Ja, eine Kritik auch an seiner Nicht-Kommunikation. Diese etwas, ja, geheimdienstmäßige James Bond hinter den Kulissen, da lieber zu wenig schnell beleidigt, nicht sprechen, das ist jetzt ein bisschen überinterpretiert vielleicht, aber man muss eben rausgehen. Bringt ja auch nichts, über die Europäer zu fluchen und über die Deutschen und zu jammern und in Melancholie zu verfallen und nostalgisch dem Kohl nachzutrauern. Man muss mit den heutigen Leuten kommunizieren. Wenn man so lange im Amt ist wie Putin und dann plötzlich in der Nostalgie versinkt, Nostalgie ist das Heroin des Alters, ja, da muss man vielleicht auch mal zurücktreten, wenn man es dann so sieht. Also da gäbe es auch noch einige Dinge zu diskutieren. Also falls es zu dem Interview kommt, um das ich ihn ja dann ersucht habe, würde ich solche Aspekte zur Sprache bringen. Natürlich immer im Bestreben, hier wieder eine Brücke zu bauen. Nicht, weil ich gut finde, was alles in Russland läuft, um das geht es ja gar nicht. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft Europas und der Schweiz. Und hier unser Deutschlandheft, fast hätte ich es vergessen. Wir widmen uns natürlich auch der Ampel in Berlin, sehr schöne Texte von Oliver Stock und Ralf Schuler, aber die Hauptstory ist natürlich da, das Comeback des Jahrhunderts, und eben unser Korrespondent, unser Kollege Urs Gehriger hat das Zauberkunststück fertiggebracht, in Mar-a-Lago mittendrin dabei zu sein und dann aus erster Hand zu berichten. Alles morgen am Start, daneben viele Videos. Ich habe ja aus Sotschi gesendet, auch heute noch eine Live-Schaltung aus Moskau, war da noch aber noch einen industriellen Besuch, mit dem wir sehr intensiv diskutiert haben über eben genau solche wirtschaftlichen Fragen, der da auch bestens vernetzt ist in der Szene. Sehr spannende Eindrücke, meine Damen und Herren. Also mein Beruf erfüllt mich mit großer Freude, und was mich natürlich richtig gehend begeistert, sind dann auch Ihre Feedbacks, auch wenn sie manchmal kritisch ausfallen. Aber jetzt, das motiviert mich, wenn ich spüre, dass das auch bei Ihnen gut ankommt, dass das auch Sie irgendwo begeistert und enthusiasmiert. Dann bin ich selber noch mehr bereit, hier alles zu geben, damit wir uns selber, ja auch Ihnen, dass wir gemeinsam uns hier versuchen klar zu werden, in welche Richtung die Welt steuert, mit wachen Augen und großen Herzen. Einen wunderschönen Samstag, ein tolles Wochenende wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie auf unserem Kanal, da tut sich immer sehr viel, und auch videomäßig bleiben wir dran, und ich freue mich dann, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Heute Samstag darf ich interviewen vor Publikum bei Guido Persterer Let's Talk, seiner großen Veranstaltung. Kompliment an die Kollegen vom Efficiency Club. Heute darf ich da ein Gespräch moderieren. Darauf freue ich mich, mit dem früheren Chef der Deutschen Bank, Joe Ackermann. Da reden wir genau über diese Themen, die ich jetzt da aus Russland mitnehme in die gute alte Schweiz. Und ich bleibe zuversichtlich, aber von selber kommt es nicht. Und wir haben unsere Verantwortung, die politischen Exponenten eben so auszuwählen und so zu fordern, dass sie sich nicht auf diese billige Art und Weise aus der Realität verabschieden und davonstehlen können. Bis bald. Melde mich zurück.